Glückwunsch an den Wirtschaftsdienst. 100 Jahre ist ein beträchtliches Alter, vor allem wenn man in Rechnung stellt, wie jugendlich die Diskussion in der Zeitschrift daherkommt. Es leistet einen außerordentlich wichtigen Beitrag für das Zusammenspiel von Wissenschaft und Politik in Deutschland. Wachstum, Finanzstabilität und makroökonomische Politik. Ich habe schon gedacht, wenn man mir das Thema Wirtschaftswachstum stellt, werde ich mich so verhalten wie der Prüfungskandidat, der nach dem Elefanten gefragt wurde und er hatte sich auf Schlangen vorbereitet. Und man kommt über den Rüssel sehr schnell zu den Schlangen. Also ich werde auch sehr schnell zu den Banken kommen. Aber doch eine Bemerkung oder zwei Bemerkungen zum Thema Wachstum. Das hat zwei Dimensionen, die leider allzu oft verwechselt werden. Das eine ist die kurzfristig makroökonomische, konjunkturpolitische. Wenn ein Politiker sagt, wir wollen Wachstum haben, meint er, wir wollen im nächsten Jahr höhere Nachfrage haben und mehr Beschäftigung haben als in diesem. Das andere ist die langfristige, wie steht es um die Entwicklung der Produktivität und des Lebensstandards. Bei letzterem geht es natürlich um Anreize für Innovationen. Das Finanzsystem kommt über die Finanzierung mit hinein. Es geht um die Infrastruktur und auch da die Finanzierung. Eine Randbemerkung gleich am Anfang. Ich werde im Zusammenhang mit Herrn Juncker auf das Thema noch mal kommen. Wenn wir über Infrastruktur reden und wir stellen uns vor, Infrastruktur ist etwas, was gesellschaftliche Erträge liefert, die nicht privatwirtschaftlich sich auszahlen, dann hat man Schwierigkeiten mit der Vorstellung und wir sollten die Banken für das zahlen lassen. Aus Sicht des Politikers ist das bequem. Ich erinnere mich, dass eine deutsche Ministerin vor einiger Zeit sagte, und wir können doch die Banken für die Energiewende zahlen lassen, dass die Banken irgendwann auch mal etwas wiederhaben müssen oder wollen, geht in der Diskussion leicht verloren. Insofern sollte man bei dem Thema Infrastruktur in Finanzierung doch etwas vorsichtiger sein. Das Thema Infrastruktur und Infrastrukturfinanzierung liegt in Deutschland etwas verquer zur staatlichen Verschuldung. Das nicht nur in Deutschland, sondern in anderen Ländern noch mehr. Wenn man schon sehr hoch verschuldet ist und die Infrastruktur verrottet, als jemand, der in Bonn wohnt, verfolge ich die Berichterstattung über die Leverkusener Autobahnbrücke mit großem Interesse. Wenn wir daran denken, dass viele Investitionsgüter Schwertransporte erfordern, wenn wir die Infrastruktur der Brücken über den Rhein nicht im Schuss halten bzw. reparieren, haben wir auf Dauer getrennte Investitionsgütermärkte westlich des Rheins und östlich des Rheins. Auch das gehört vielleicht zu dieser Thematik, wenn die Infrastruktur sich so entwickelt und der Staat hat eine Politik einer schwarzen Null und eine Schuldenbremse. Wie geht man damit um? Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass man irgendwann über die Rolle der Investitionen im Umgang mit der Staatsverschuldung noch mal reden muss. Aber nun zu meinem eigentlichen Thema. Ich fange an mit einer Reihe von Befunden und deren Diskussion auf der Ebene der Makroökonomie. Also Wachstum in dem relativ kurzfristigen konjunkturpolitischen Sinn. Dieses Wachstum ist seit 2008 enttäuschend, in Europa noch mehr als in den USA. Standardreaktion darauf, angefangen bei der EZB, wir müssen dafür sorgen, dass die Unternehmen mehr investieren und wir müssen dafür sorgen, dass die Banken mehr Kredite geben. Und wir brauchen weniger Regulierung. Ist ja sowieso völlig paradox. Wir wollen auf der einen Seite, dass die Banken mehr finanzieren und auf der anderen Seite machen wir den Banken durch Regulierung das Leben schwer. Wir schränken ihre Fähigkeit zur Kreditvergabe ein. Ein leichter Einwand. Wenn ich die beobachte, die Entwicklung in den USA beobachte, die USA haben deutlich mehr aufgeräumt als wir im Finanzsektor. Sie haben deutlich schärfer reguliert als wir. Und sie haben eine bessere Makroperformance. Also die Vorstellung von einem Konflikt zwischen einer vernünftigen Regulierung oder auch durchaus auch einer strikten Regulierung des Finanzsektors und der Fähigkeit des Finanzsektors, Wachstum zu finanzieren, ist nicht ganz so einfach, wie das in der europäischen politischen Diskussion hin und wieder überkommt. Die Amerikaner liefern das Gegenbeispiel. Was meine ich, wenn ich sage, sie haben besser aufgeräumt? Sie hatten mehr Marktaustritte. Sie haben deutlich schärfere Eigenkapitalanforderungen als wir. Und sie haben mehr von den schlechten Krediten abgeschrieben. Bis 2012, 2013 war das anders, aber seither hat sich das dort so entwickelt. Bei uns, wir haben künstliche Marktaustrittsbarrieren. Bankenrettungen hieß zu einem guten Teil Verhinderung von Marktaustritt. Teilweise durch staatliche Mittel, speziell im Bereich der öffentlichen Banken. Das ist eine deutsche Spezialität. In anderen Ländern durch staatliche Unterstützung, weil die Banken ein wesentliches Element staatlicher Industriepolitik darstellen. Und die Europäische Kommission bzw. die Mitglieder der EU insgesamt waren in Sachen Eigenkapitalregulierung sehr zögerlich, sind in Basel als Bremser aufgetreten, treten auch heute wieder als Bremser auf. Ich werde das im weiteren Verlauf noch ausführen. Was die Abschreibungen angeht, wenn man bei europäischen Banken in einer Folge von Jahren Rechnungslegungsergebnisse sieht, die sehen so aus, 3 Quartale moderate Gewinne, im 4. Quartal substanzielle Verluste, sodass für das Gesamtjahr eine schwarze Null herauskommt. Was schließt man daraus? Ich schließe daraus, das Normalgeschäft lief halbwegs ordentlich, aber man hat mal bis zum 4. Quartal abgewartet, um zu sehen, wie viel von den Leichen in den Kellern können wir ausräumen, ohne dass wir insgesamt allzu schlecht dastehen. Aber wenn ich dann beobachte, dass das über mehrere Jahre so geht, frage ich mich natürlich, wie viele Leichen gibt es noch in den Kellern? Und wenn man mit Leuten in der Praxis redet, ich habe irgendwann mal im Gespräch mit einem Praktiker gesagt, also meine Einschätzung von der Bilanzprüfung 2014 ist, die alten Besen und die neuen Besen haben zusammengearbeitet, die neuen wollten zeigen, dass sie was taugen und waren scharf, die alten Besen wollten das Gesicht nicht verlieren und haben gebremst und man hat sich bei 50-50 geeinigt. Sprich, man hat 50% der nicht offengelegten Verluste offengelegt. Die Reaktion des Gesprächspartners gab mir den Eindruck, ich war viel zu optimistisch. Wo stehen wir im Augenblick? Nun, im Augenblick, wir haben ja jetzt alle 3 Wochen lang uns an der Deutschen Bank delektiert. Die Medien haben ungeheuer viel Aufmerksamkeit erzeugt und bekommen. Ich habe sehr wenig darüber gesehen, dass Deutschland in genau dem Punkt, der im Fall der Deutschen Bank an der Grundlage der Schwierigkeiten liegt, nämlich der Eigenkapitalausstattung, in Basel eine genau konträre Verhandlungsposition vertritt. Der Basler Ausschuss ist dabei, vorzubereiten Neuregelungen, der Verwendung der bankinternen Modelle zur Bestimmung der Eigenkapitalunterlegung von Risiken im Handelsbuch. Das sind speziell die Modelle, in denen es um die Marktrisiken geht. Zur Erinnerung, das waren die Risiken, die 2007 bis 2009 zugeschlagen hatten. Vor der Krise war die durchschnittliche Unterlegung von Marktrisiken in der Größenordnung von weniger als 1%. Man hat sich das alles so schön hingerechnet, dass man auf diese sehr geringe Eigenkapitalregulierung kam. Die Deutsche Bank hatte damals insgesamt weniger als 2% ihrer Bilanzsumme an Eigenkapital. Der Basler Ausschuss hat sich das Programm gesetzt, wir wollen den Missbrauch des modellbasierten Ansatzes verhindern. Die Lobby hat gesagt, wenn man das tut, dann verschärft das die Regeln und das hindert uns Banken daran, das Wachstum zu finanzieren. Die Politik in einigen Ländern hat gesagt, yes, sir. Und man hat jetzt das Prinzip, wenn Regeln geändert werden, dürfen die durchschnittlichen Eigenkapitalanforderungen sich nicht erhöhen. Und man begründet das teilweise, so zum Beispiel Herr Schäuble, damit, dass wir hier in einem Bereich sind, bei dem die Amerikaner viel besser dastehen und es wäre unfair, wenn wir die Regeln hier verschärfen würden. Also die Aufhebung eines Missbrauchs in der bestehenden Regulierung, in der Handhabung der bestehenden Regulierung, gilt als Verschärfung der Regulierung. Die Lobby gebraucht dafür den Ausdruck Basel IV. Und wenn die Amerikaner ihre Hausaufgaben gemacht haben und wir nicht, dann ist es unfair zu verlangen, dass man seine Hausaufgaben machen sollte. Das Argument der Fairness ist eins, was ich in dieser Form nur im Bankensektor kenne. Stellen Sie sich mal vor, die Energiewirtschaft würde sagen, es ist unfair, dass die Franzosen mit Atomkraftwerken arbeiten und wir nicht. Fairness im Binnenmarkt erfordert es, dass wir dieselben Möglichkeiten haben. Sprich, wir müssen mit Atomkraftwerken arbeiten und das bitteschön auf den Sicherheitsstandards von Bratislava oder Fessenheim. Das würde in der deutschen Öffentlichkeit und auch bei der Bundesregierung nicht so besonders gut ankommen. Genau das parallele Argument macht das Zentrum der deutschen Verhandlungsposition und der Verhandlungsposition der Europäischen Kommission, die Italiener und Franzosen sitzen auch im Boot, in Basel aus. Wohlgemerkt, wir reden bei den Handelsrisiken über Eigenkapitalunterlegungen in der Größenordnung von 1%. Es kommt natürlich immer das Argument. Noch eine Erläuterung zum Thema USA, zum Vergleich USA-Europa. Was sind die Unterschiede? Wenn Sie sich angucken, wer war am meisten in der Krise betroffen? Amerikanische Investmentbanken und europäische globale Banken. Warum? Das waren die, die den modellbasierten Ansatz benutzt haben. Warum die amerikanischen Investmentbanken? Das waren ja gar keine Banken. Rein rechtlich gesehen waren das Investmenthäuser. Die unterlagen nicht der Bankenaufsicht durch Fed und Federal Deposit Insurance Corporation, sondern der Aufsicht durch die Securities and Exchange Commission. Und die Securities and Exchange Commission hat denen die europäischen Regeln gegeben. Die amerikanischen Geschäftsbanken sind besser durch die Krise gekommen, insbesondere, weil die dortige Aufsicht gesagt hat, Basel II, das ist uns zu manipulationsanfällig, das machen wir nicht. Der europäische populistische Politiker, zum Beispiel Herrn Barnier, habe ich mit den Worten gehört, sagt dann, und die Amerikaner haben noch nicht mal Basel II implementiert. Sie haben es nicht implementiert, weil es ihnen zu lax war. Und da, wo wir in Europa immer noch über die Frage reden, ob wir eine Leverage Ratio von 3% wirklich akzeptieren können, sind die Amerikaner für kleine Banken bei 5%, für große Banken bei 6%. Leverage Ratio ohne Berücksichtigung der Risikogewichtung. Eigenkapitalregulierung behindert Wachstum. Sie behindert zunächst mal erwünschte Finanzierung. Der Politiker, der zum Banker geht und sagt, ich möchte, dass du mir das und das finanzierst, muss die Antwort gewärtigen, das kann ich nicht, denn ich kann nicht so beliebig expandieren. Kann das wünschenswert sein, wenn ich an die Episode denke, wie vor einigen Jahren der Hamburger Senat der HSH Nordbank sagte, sie möchte doch bitteschön einen Teil der Übernahme von Hapag-Lloyd mitfinanzieren, damit das nicht budgetrelevant würde, ist mir nicht klar, dass die Flexibilität der HSH Nordbank in diesem Kontext so gut war. Die Fähigkeit der Banken, auch der hiesigen Banken, Hypothekenversicherungen in den USA zu kaufen und damit Subprime-Hypotheken zu ermöglichen oder griechische Staatskredite zu kaufen, war auch nicht unbedingt eine reine Wohlfahrt, eine reine Wohltat. Wir haben in Europa in den Jahren vor 2007 ein überproportionales Wachstum des Finanzsektors gehabt, zum Teil aufgrund der Wünsche für Staatsfinanzierung, zum Teil, weil alle möglichen Länder gesagt haben, ein Finanzsektor ist eine gute Industrie, die sofort für hohe Einkommen sorgt. Die Kosten haben wir gesehen. Eine Diskussion über Finanzregulierung und Wachstum muss immer auch berücksichtigen, dass der größte Einbruch bei Wachstum und Kreditvergabe im vierten Quartal 2008 kam und wir uns davon eigentlich noch nicht erholt haben. Eigenkapitalregulierung ist mehr eine Regulierung, die Zyklizität reduziert, die Schwankungen reduziert. Das heißt, sie senkt das Wachstum in guten Zeiten und stützt es in den schlechten Zeiten, wenn die Verluste kommen, als eine, die wirklich die Niveaus beeinflusst. Ohnehin kann man die Frage stellen, wenn die wirklich mehr finanzieren sollen oder wollen, warum geben sie nicht einfach mehr Eigenkapital aus? Ich stelle die Frage einen Moment zurück und stelle die Diskussion ergänze die Diskussion noch etwas um einen weiteren Aspekt der aktuellen politischen Auseinandersetzung. Die EZB ist seit 2 Jahren, seit Ende 2014 auf dem Trip. Wir müssen die Banken dazu kriegen, dass sie mehr finanzieren. Dieses Thema Investitionen funktionieren nicht, Kreditvergabe funktioniert nicht. Wir müssen auf Teufel komm raus dafür sorgen, dass die Banken etwas machen. Nun, was ist das Argument? Ja, die Banken haben die Verbilligung ihrer eigenen Finanzierungskosten seit 2012 nicht weitergegeben. Die Kreditzinsen waren konstant und die Margen sind angestiegen. Was für eine Politik verwendet man? Nun zum Beispiel, indem man ihnen negative Zinssätze gibt für ihre Einlagen, zum Beispiel, indem man ihnen andere Investitionsmöglichkeiten nimmt, dadurch, dass man die Märkte für langfristige Papiere leer kauft und damit die Zinsprämie für Fristentransformation eliminiert. Eine Priorität für Makrostabilität gegenüber Finanzstabilität. Aufgrund welcher Analyse? Ich habe keine vernünftige Analyse gesehen. Wenn die Margen deshalb gestiegen sind, weil die Banken schwach sind und sich zurückgezogen haben, kriegen wir ja vielleicht eine Rekapitalisierung. Wenn die Margen deshalb gestiegen sind, weil die Unternehmen wenig Investitionschancen sehen und ohnehin überschuldet sind und nur die schlechten Unternehmen, die es gar nicht anders vermeiden können, noch Kredite holen, dann ist das alles eine ganz normale Beobachtung. Eine Geldpolitik zu Lasten der Banken kann langfristig kontraproduktiv sein. Im Jahre 1990 sahen die Amerikaner sich in derselben Situation. Was hat Greenspan gemacht? Er hat die kurzen Zinsen auf 4% gesenkt, das war damals niedrig, die langen waren bei 8%. Und er hat den Banken 4 Jahre lang die Möglichkeit gegeben, sich zu rekapitalisieren, indem sie von kurz auf lang Fristentransformationen machten. Die Realwirtschaft litt derweil. Das Wort Kreditklemme kam damals in die öffentliche Diskussion. Bush Senior hat die Wiederwahl verloren deshalb. Wenn die Probleme darin liegen, dass wir eine Überschuldung haben und dass der Finanzsektor marode ist, dann kann eine Politik, die versucht, zusätzliche Kredite und zusätzliche Investitionen auf Doppelkomm raus zu finanzieren und hinzukriegen, die Probleme hinauszögern oder sogar verschärfen. Der Aspekt der Dynamik des Wechselspiels zwischen Bestandsgrößen, Schulden und Strömungsgrößen, Investitionen, Wirtschaftstätigkeit ist hier völlig vernachlässigt. Was ist jetzt zu erwarten? Eine Möglichkeit ist ein weiteres Durchwurschteln. Die Japaner haben uns das vorgemacht. Aber das Durchwurschteln schädigt das Wirtschaftswachstum. In Japan hat es den Mechanismus gegeben, dass de facto insolvente Banken ihre Kreditkunden de facto insolvente Unternehmen mitgeschleppt haben. Und das war mitverantwortlich dafür, dass das Produktivitätswachstum in Japan niedriger ist als anderswo, mit Ausnahme Italiens. Warum? Die Mittel, die an die maroden Unternehmen gingen, standen für neue Unternehmen nicht zur Verfügung. Und neue Unternehmen hatten es auch schwer, andere Geldgeber zu bekommen, weil die anderen Geldgeber sich sagten, wenn die im Wettbewerb mit diesen bankfinanzierten Unternehmen stehen, haben die ja wenig Chancen. Wenn Sie meinen, das ist nur ein japanisches Problem, vor 2 Jahren hat der CEO der dänischen Reederei Maersk sich über genau diese Mechanismen beklagt und gesagt, die verhindern, dass die Schifffahrtskrise beendet wird. Als ich das las, fielen mir natürlich HSH Nordbank und Hapag-Lloyd ein. Eine schnelle Bereinigung, wie sie von den Schweden 92 praktiziert worden ist, wäre im Endeffekt zielführender, ist aber kurzfristig für die Politik sehr teuer. Eine langsame Bereinigung, die Greenspan-Methode, man hofft auf die Gewinne, setzt voraus, dass es Gewinne gibt. Die EZB-Politik sorgt dafür, dass die Banken wenig Gewinne machen. Eine Erfahrung, die die Japaner auch gemacht haben, wenn man keine Gewinne hat, kann das alles sehr lange oder sogar unendlich dauern. Meines Erachtens ist die einzige Lösung, dass man versucht, relativ bald bei kritischen Institutionen zu unmittelbaren Eigenkapitalemissionen zu kommen und zu Entschuldungsoperationen, in der Hoffnung, dass, wenn die Banken wieder stabiler sind, sie ihrerseits gegenüber ihren Kunden Ähnliches machen können. Die schleppen die Altkunden ja nicht nur deshalb mit rum, weil es ihnen so viel Spaß macht, sondern weil sie die Bilanzwirkungen dieser Tätigkeit fürchten. Geht das? Ich habe die Zeit nicht, das im Einzelnen zu erklären, aber die Antwort ist, das würde gehen, wenn man sich über den Widerstand der Betroffenen hinwegsetzen würde. Die Frage, geht das, hat zwei Dimensionen. Das eine, lässt es sich rein technisch machen? Und die Antwort ist ja. Die Aussage, die man immer wieder liest, die Bank hat so wenig Eigenkapital, die kann keine Aktien aufnehmen. Das ist in der Form Unsinn. Wenn eine Bank mit 20 Milliarden Eigenkapital für 100 Milliarden neue Mittel aufnimmt, hat sie die alten Vermögenswerte plus 100 Milliarden in Cash. Wo liegt das Problem? Nun, das neue Eigenkapital ist in dem Maße nicht gleich dem alten plus 100 Milliarden, sondern weniger als das, weil ein Teil der Stabilisierung der Bank nicht den Altaktionären, sondern den Gläubigern zugutekommt. Ein Teil der Bewertung der Aktien ist zu erklären als der Wert der Option im Konkursfall nicht zu zahlen. Und diese Option wird entwertet. Das mögen die Aktionäre nicht, daher der starke Widerstand gegen jegliche Forderung nach Rekapitalisierung. Aber das sind reine Verteilungseffekte. Aus gesellschaftlicher Sicht sollte man sich manchmal darüber hinwegsetzen. Zweiter Aspekt, wo soll all das Bargeld herkommen? Wir brauchen gar kein Bargeld. Wenn die 100 Milliarden, die aufgenommen werden, meinetwegen wieder über die Börse investiert werden, ist netto gar kein Geld geflossen. Es sind nur, hat sich nur die Struktur der Forderungen auf Anteile an Erträgen aus Wirtschaften geändert in Richtung auf eine größere Stabilität.